Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Der Franzose François Ozon gilt ja eigentlich als Regisseur von sehr exaltierten Komödien, manchmal sogar Dramen. Vor allem sein extrovertierter Regiestil ist einprägsam, wenn wir uns allein an Filme erinnern wie Acht Frauen oder Das Schmuckstück. Umso erstaunlicher ist es jetzt, dass er sich in seinem neuesten Film Gelobt sei Gott ganz ernst und sachlich mit Missbrauchsfällen der katholischen Kirche von Lyon auseinandersetzt. Aus der Sicht der Opfer schildert Ozon dabei den Kampf gegen die Täter, zeigt das Schweigen des Kardinals Barbarin, die Verleugnung und den Schmerz der Opfer. Der Film kam in Frankreich recht nah am Prozess gegen Barbarin in die Kinos. Als ich Ozon zum Interview traf, wollte ich daher von ihm wissen, ob das denn so geplant war.
Ah non, c'était pas du tout prévu comme ça.
Das war überhaupt nicht vorgesehen. Als wir den Film 2018 im Februar angefangen haben zu drehen, hieß es immer, im Sommer, Herbst wäre der Prozess Barbarin. Und wir waren uns sicher, dass unser Film erst nach Ende der Prozesse herauskommt. Wir haben auch immer geglaubt, dass der Prozess gegen Prénat vor dem Prozess von Barbarin stattfinden könnte, was logisch gewesen wäre. Aber die französische Justiz ist eben unlogisch und beide Prozesse sind eben so weit nach hinten geschoben worden, dass es dann zu dieser Situation kam. Wir haben im Februar 2018 angefangen zu drehen. Es war klar, dass wir im Februar 2019 fertig sein wollten. Dann hat uns auch noch die Berlinale ausgewählt. Damit mussten wir 2019 im Februar starten. Aber für mich ist das eine Situation, die ich nicht gewollt habe. Im Gegenteil, das war ein großer Stress für mich, weil es Versuche innerhalb der Kirche gab, den Starttermin des Films zu verschieben oder überhaupt die Herausbringung des Films zu verhindern. Und psychologisch gesehen hat mich das eher in so eine Angstsituation versetzt, weil ich immer nicht wusste, kommt mein Film wirklich heraus.
Les producteurs et les distributeurs aussi étaient très nerveux par rapport à ça parce que
auch die Produzenten und mein französischer Verleiher waren extrem nervös, weil wir überhaupt nicht wussten, ist es eine gute oder schlechte Werbung für den Film. Man sah ja immer wieder in den Hauptnachrichten um 20 Uhr diese Affäre um den Prozess Barbarin und es gab schon Ängste, ob die Leute, die es immer in den Nachrichten sehen, auch noch Lust haben, dann einen Kinofilm darüber zu sehen. Das war überhaupt nicht klar. Gott sei Dank ist der Film dann in Frankreich ein sehr großer Erfolg geworden.
Évidemment, il y avait des méchants journalistes qui pensaient que on avait
dann gab's auch böswillige Journalisten, die geglaubt haben, wir hätten das aus Opportunität gemacht, was überhaupt nicht der Fall ist.
La presse catholique surtout.
Vor allen Dingen die katholische Presse.
Wie kam denn der Film an sich in der Presse an? Also der Erfolg bei Publikum habe ich ja verstanden. Wie wurde er denn diskutiert in den Feuilletons in Frankreich?
La presse a très bien réagi.
Also die Presse hat eigentlich sehr positiv, sehr gut reagiert auf meinen Film, aber sie waren in gewisser Weise überrascht, dass ich die wahren Namen vom Kardinal Barbarin, vom Priester Prénat und von Régine Lemaire, der Psychologin der Kirche, nenne. Andererseits hatten sie sich schon öffentlich geäußert. Alles, was sie gesagt haben, war bereits in Frankreich publiziert. Und die Opfer waren unbekannt. Ihre Geschichte kannte man nicht. Auch ihre intime Geschichte mit ihrer Familie kannte man nicht. Insofern war es so, dass es auf der einerseits eine Bewunderung innerhalb der Presse gab und auf der anderen Seite eine gewisse Beunruhigung, weil sie sich nicht sicher waren, ob der Film überhaupt herauskommen könnte. Und ich gebe zu, dass ich da auch ein bisschen naiv war.
Jetzt benutzen Sie die realen Namen, Sie sind sehr nah an den realen Vorkommnissen. Da liegt ja eigentlich auch, ehrlich gesagt, ein Dokumentarfilm vielleicht näher als ein Spielfilm. Warum dann doch eher die Form des Spielfilms?
Ich hatte ursprünglich auch die Absicht, einen Dokumentarfilm zu drehen, weil das, was sie mir erzählt haben, das hatten sie noch niemals vorher irgendjemand erzählt. Vor allen Dingen, was die Auswirkungen auf die Familie bedeutet, was es Auswirkungen hatte auf die Geschwister, auf die Eltern, auf die Ehefrauen, auf die Kinder später, als sie erwachsen waren. Mir war aber auch klar, dass sie das vor einer Kamera, vor einer laufenden Kamera in der Form nicht noch einmal sagen würden. Und der zweite Grund war auch, man erwartete von mir auch in gewisser Weise als ein Spielfilmregisseur, dass ich eine Fiktion drehe. Und in gewisser Weise war da auch diese Erwartungshaltung von den Opfern, mit denen ich geredet habe, dass ich eine Art französisches Spotlight mache, weil Spotlight kam zu der Zeit in die französischen Kinos, als ich diese Assoziation des gebrochenen Schweigen gegründet habe.
Très important pour eux dans leur combat au sein de l'association.
Bei Spotlight ist es ja so, dass Journalisten anfangen zu recherchieren. Also das ist quasi jemand von außen, der in ein System reinblickt. Bei Ihnen sind es ja die Opfer, die anfangen selber zu recherchieren, könnte man sagen, sich zu gruppieren, erstmal zusammenzufinden. Warum war Ihnen es dann auch wichtig, dass Sie quasi einen multiperspektivischen Film drehen mit vielen Protagonisten statt sehr amerikanisch mit einem Helden, mit einem Protagonisten?
Non, parce que c'est vrai qu'au départ, moi, je voulais raconter que l'histoire d'Alexandre. Mais quand j'ai commencé
Zu Beginn wollte ich wirklich nur einen Film über Alexandre machen, den ich als erstes auch kennengelernt hatte. Aber mir war klar, dass die Geschichte von Alexandre eigentlich in dem Moment aufhört, als er zur Polizei geht und eine Anklage erhebt. Die Geschichte geht aber dann weiter. Die Polizei fängt an, selber zu recherchieren und trifft auf François, dessen Eltern, nachdem dieser Junge als Achtjähriger missbraucht worden ist, immerhin einen Brief geschrieben haben. Mir wurde plötzlich klar, dass eine Art Dominoeffekt entstanden ist. Und mir war klar, dass ich narrativ ein gewisses Risiko eingehe, wenn nach 45 Minuten meine Hauptfigur plötzlich verschwindet. Der einzige Film, der mir einfiel, wo das funktioniert hat, war Psycho von Hitchcock. Und andererseits hat mich aber genau das interessiert, dieses formale Experiment zu wagen, was man aber aus Serien eben auch kennt, wo das ja auch oft so ist, dass dann plötzlich in einigen Folgen andere Aspekte oder andere Figuren mehr.
Où souvent il y a un épisode qui est raconté d'un point de vue différent de plusieurs personnages.
Sie erzählen ja davon, wie eine Gruppe zustande kommt, um gegen eine andere mächtige Gruppe, die Kirche, vorzugehen. Können die Opfer nur in der Gruppe siegreich sein? Das ist ja das Spannende. Also wie wichtig ist es für die Opfer und die Figuren in ihrem Film, sich zu gruppieren, zusammen zu agieren?
Oui, ça c'est dans les films américains, c'est pas dans la réalité.
Ja, das ist im amerikanischen Kino der Fall. Das hat relativ wenig mit der Realität zu tun, diese einer gegen alle Geschichten. Und hier war eben das Interessante, dass die Figuren, die Charaktere ihr Schweigen brechen, weil ein anderer anfängt zu reden. Einer fängt an zu reden, das befreit sozusagen einen Zweiten, seine Geschichte zu erzählen. Und Pierre Emmanuel hat auch immer gesagt, ich habe immer darauf gehofft, dass einer mal redet, damit auch ich den Mut habe zu reden. Und sie sind in gewisser Weise Menschen, die sich sonst nie kennengelernt hätten. Die wären auch nie Freunde geworden, aber dieses Leiden hat sie verbunden. Also in gewisser Weise hat sich da eine Assoziation gegründet, ähnlich wie damals in Frankreich Act Up gegen AIDS gekämpft hat, ist es ihnen gelungen, auch wirklich etwas zu erreichen. Und sie haben auch etwas erreicht, weil der Kardinal Barbarin ist verurteilt worden für 6 Monate auf Bewährung. Und der Priester Prénat ist von der eigenen Kirche, vom Kirchentribunal aus dem Orden ausgestoßen worden. Und
der Père Prénat vient d'être destitué en tant que prêtre.
Sie zeigen die Opfer, sie zeigen die Täter. Da ist die moralische Grenze recht stark deutlich zu sehen. Was spannend ist, sie zeigen auch die, ja, die Eltern der Opfer. Und das ist sehr spannend in Ihrem Film zu sehen, wie die mit der Wahrheit nicht umgehen können. Können Sie euch beschreiben, wie deren Weg ist, als das langsam aufkommt, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter missbraucht worden sind? Die wirken ja auch manchmal so stur.
Oui, pour moi, c'est un des sujets principaux. C'est ce qui m'a intéressé dans cette histoire.
Das war für mich sogar eines der Hauptthemen. Was hat das für einen Einfluss auf eine Familie, wenn ein Kind das Opfer eines Pädophilen geworden ist? Für mich ist das wie eine Zeitbombe, die dann innerhalb dieser Familie tickt, weil die Eltern fühlen sich erst einmal schuldig und stellen sich die Frage, haben wir vielleicht weggeschaut, haben wir nicht genau genug hingeschaut? Dann hat das einen großen Einfluss auf die späteren Ehefrauen, auch auf die Sexualität eines Paares. Es hat aber auch einen großen Einfluss auf innerfamiliäre Strukturen, wie Brüder und Schwestern reagieren, die streckenweise mit einem gewissen Neid oder fast mit Eifersucht auf diese Opfergeschichte reagieren. Und für mich war auch sehr, sehr wichtig, als ich den Film das erste Mal meinen Protagonisten gezeigt habe, für die Protagonisten wiederum war ganz wichtig, wie werden meine Angehörigen auf diesen Film reagieren. Und Alexandres Mutter, die ja im Film eher als eine sehr unsympathische Dame dargestellt wird, fand meinen Film wiederum unglaublich gut. Also man ist dann immer wieder überrascht, wie Leute dann auch auf etwas reagieren. Und sie meinte zu dem Film, ja, das ist sehr gut getroffen.
Ihr Film spielt ja vor allem in der Gegenwart, wenn sich die Gruppe bildet, wie der Prozess dann beginnt. Sie entscheiden aber auch, Rückblenden zu zeigen und quasi immer den Moment des Missbrauchs zu visualisieren. Warum haben Sie sich dafür entschieden und meinten Sie nicht, dass es vielleicht sogar so einen Vorwurf des Voyeurismus in diesen Momenten geben könnte? Sie zeigen es ja nicht explizit, aber Sie visualisieren dann doch die Momente, die zum Missbrauch geführt haben.
Oui, ça a été la grande question, est-ce qu'il faut montrer ou pas?
Ja, das war natürlich die große Frage. Zeigen wir das oder zeigen wir das nicht? Ich habe mich dann dafür entschlossen, es zu zeigen. Und zwar nicht jetzt den Akt des Missbrauchs als solchen, den kann man nicht darstellen. Aber ich wollte die Umstände zeigen. Ich wollte die Umstände zeigen, die dazu führen. Viele sagen, wenn es um Kindesmissbrauch geht, ach, das ist doch nicht so schlimm. Und dabei ist ihnen überhaupt nicht bewusst, wie sehr die Opfer traumatisiert sind und auch wie sehr sie gelähmt sind, wenn das geschieht. In all meinen Gesprächen, die ich geführt habe, geht es immer darum, dass eben jemand, dem sie vertraut haben, der eine Autoritätsperson war, der dann gesagt hat, ach komm doch mal bitte ins Zelt, dass sie dann wie paralysiert waren. Und wenn man gefragt hat, ja, aber warum seid ihr denn nicht weggelaufen? Dann haben sie gesagt, nee, wir konnten nicht. Wir waren wirklich paralysiert. Und das ist vielen einfach nicht bewusst, dass das auch ein Grund ist, warum es zu Missbrauchen kommt. Und das ist etwas, was ich unbedingt erzählen wollte.
Für mich war es wichtig, zu montrer que l'enfant va dans la gueule du loup.
François Ozon über seinen neuesten Spielfilm Gelobt sei Gott. Er läuft seit Donnerstag in unseren Kinos.